Hallo und guten Tag. Ich bin Britta Panzer, Stadtarchivarin von Singen und möchte Sie heute mitnehmen zu einem ungewöhnlichen Treffen mit drei Autoren und Autorinnen des diesjährigen Singen-Jahrbuchs. Leider konnten wir ja die Jahrbuchtaufe in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht in der gewohnten Form feiern. Aber in jeder Krise steckt ja auch eine Chance. Lassen Sie sich daher heute überraschen, warum Autoren für unser Jahrbuch schreiben, und freuen Sie sich mit mir über Zitate aus den Jahrbuchbeiträgen.
Lochgucker, der Podcast der Stadt Singen. Reinspicken und durchblicken.
Mir gegenüber sitzt Susanne Breyer, die Vorsitzende des Theatervereins Breiker. Zusammen mit Christine Neu hat sie über das 10-jährige Vereinsjubiläum geschrieben. Sie verrät uns in ihrem Beitrag, wie es zur Namensgebung kam. Und sie schildert die Leidenschaft und Begeisterung der Theaterspielenden, die sich immer wieder aufs Neue für die Stücke zusammenfinden. Liebe Frau Breyer, Ihren Beitrag haben Sie mit »Das Abenteuer Theater« überschrieben. Was war denn das größte Abenteuer, das Sie in 10 Jahren Theaterarbeit erlebt haben?
Also unser größtes Abenteuer in Singen war sicher das Projekt Hotel Continental Lust und Laster in Singen, wo wir in dem ehemaligen Conti-Gebäude gespielt haben. Erstmal die Location war natürlich spannend, weil die Bar, die war noch genau so eingerichtet wie in den 80er Jahren mit viel Plüsch und Spiegeln und so weiter. Und wir waren einfach gespannt, ob die Singener sich da reinwagen in dieses Conti. Und wir hatten erst 6 Aufführungen geplant und da sind dann 39 draus geworden. Und das Spannende daran war, dass wir mit den Leuten nach den Aufführungen ins Gespräch gekommen sind und die Leute uns immer wieder neue Geschichten erzählt haben. Und diese Geschichten sind wiederum ins Stück eingeflossen, sodass man das immer weiter verändert hat und die Leute auch dann drauf reagieren konnten. Sie haben sich auch oft wirklich direkt angesprochen gefühlt, was uns sehr gut getan hat.
Zu Ihrem Jubiläum haben Sie das Stück Heimwehland in der Scheffelhalle mit großem Erfolg aufgeführt. Wie haben Sie sich denn auf das Stück vorbereitet?
Zuerst habe ich mit der Familie Pilecik gesprochen. Das ist die Familie, die schon seit der Gründung mit bei Breyker dabei ist. Eben die Familie kommt aus Polen und ist nach Deutschland eingewandert. Und da habe ich so ein bisschen die Seelenlandschaft dieser Menschen kennengelernt. Dann habe ich natürlich in den Geschichtsbüchern recherchiert zur deutsch-polnischen Geschichte ab 1989. Dann wusste ich selber noch einiges, was ich auch als Kind früher gesehen habe im Fernsehen. Und dann habe ich noch Willi Weibel interviewt, der ja über die Zwangsarbeiter hier in Singen einiges aufgearbeitet hat. Und zusammen mit dem Komponisten Michael Kessler, der auch Verbindungen nach Polen hat, hat sich dann doch ein Bild ergeben, das für uns und ich hoffe auch für das Publikum einigermaßen stimmig war.
Verraten Sie unseren Zuhörern und natürlich auch mir noch, woher der Name Breyker eigentlich stammt und was er bedeutet?
Breyker heißt Waschmaschine auf Polnisch. Und zwar ist es so gewesen, dass wir 2009 bei der Gründung überlegt haben, wie wir uns nennen. Und aus einer Laune heraus habe ich unsere Mitspielerin Anna Pilecik gefragt, Anna, was heißt denn Waschmaschine auf Polnisch? Und sie meinte Pralka. Und es war für uns ein so kurzer, knackiger, lustiger Begriff, dass wir den einfach beibehalten haben.
Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Lieblingsstelle aus Das Abenteuer Theater.
Die Stücke von Pralka verfügen alle über einen sozialkritischen Hintergrund. Die ausgewählten Themen werden prüfend beleuchtet und unter vielen Aspekten ausgelotet. Selbst in den grimmigen Märchen, die voraussichtlich im Herbst 2021 wieder aufgeführt werden, ist dieser Anspruch spürbar. Viele Stücke von Breyker haben einen lokalen Bezug, verarbeiten einen Teil Geschichte und machen sie durch das Spiel lebendig. Die Figuren sprechen eine einfache, direkte Sprache. Denn dem Theaterverein Breyker geht es nicht darum, nur für ein exklusives Publikum zu spielen, sondern auch die Menschen zu erreichen, die selten oder nie ins Theater gehen, aber sich für die Geschichte und Geschehnisse in ihrer Heimat interessieren.
Kohle, Zaster, pinke Mäuse, Gold und Silber auch.
gleich in Schall und Rauch.
Mein zweiter Gast heute ist Reinhard Kornmeier, den meisten bekannt als Archivar der Singener Poppelezunft. In seinem Beitrag über 125 Jahre närrischer Jahrmarkt beleuchtet er liebevoll ein Stück Singener Fastnachtstradition, das sich besonders an Familien richtet und vom Engagement vieler Vereine lebt. Herr Kornmeier, die Anfänge des Jahrmarktes lesen sich in der Chronik der Poppelezunft wie die Beschreibung eines Bauernmarktes mit dem Verkauf zahlreicher Gemüsesorten von der Höri. Wann wurde der Jahrmarkt denn eigentlich närrisch und wie?
Der erste eigentliche närrische Jahrmarkt in der Poppelezunft war 1894. Das war eine Zeit, Singen hatte 2500 Einwohner, Maggi, Feeding haben begonnen, Telefon gab es, die Eisenbahn war schon längst da. Und da hat die Poppelezunft einen närrischen Jahrmarkt im Zentrum des damaligen Singen vom Rathaus einschließlich Hohgarten um die Kirche, um die Hauptstraße hinauf abgehalten. Und in diesem närrischen Jahrmarkt waren alle denkbaren Arten von Krämerständen, Schau, Schießbund, Panoptikum, Muritatensänger, Hauten, Lukas, Gaukler und vieles andere, was das Publikum erfreute. Und der erste närrische Jahrmarkt war im vollen Umfang genau das, was sie später als unglaublich dauerhafte Einrichtung des Singener Fasnacht entwickelt hat.
Der billige Jakob ist ja eine der Hauptattraktionen auf dem närrischen Jahrmarkt. Was war denn das tollste oder auch interessanteste Stück, das Sie dort jemals gesehen haben?
Die Männer vom billigen Jakob geben einige Tage vor dem Fasnachtssonntag Inserate auf und rufen die Bevölkerung auf, Sachen zur Verfügung zu stellen, die sie verkaufen können. Und die sammeln sie dann am Samstag, Fasnachtssamstag ein und machen eine riesige Schau auf dem närrischen Jahrmarkt. Der Gründer von damals gesprochen, der Mitte der 50er Jahre dabei war, habe ich gefragt, was war besonders interessant. Dann sagt er, der damalige Zeremonienmeister Haug Hans, der das Uhrengeschäft Limbrock-Darbe betrieb in der Scheffelstraße, hat uns einige Standuhren geschenkt, die er nicht mehr verkaufen konnte. Und dann hat er aber gesagt, bringt mir keine zurück zur Reparatur, sonst schlage ich sie kaputt.
Abschließend würde mich noch interessieren, was Ihnen persönlich denn am meisten am närrischen Jahrmarkt gefällt.
Also in der Hauptsache sollte dieser närrische Jahrmarkt für die Poppelezunft eine fastnächtliche Begegnung in lustiger und freundschaftlicher Atmosphäre sein. Und er ist wirklich zu einem schönen fastnächtlichen Brauchtum geworden und erfreut sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit. Bei schöner Witterung kann der Jahrmarkt mit einem Besucherstrom von über 10.000 Personen rechnen, wobei auch viele Besucher aus den umliegenden Gemeinden nach Singen kommen. Ich möchte mit der Poppelezunft hoffen, dass dieses schöne Brauchtum so ein Stück Singener Straßenfasnacht in Singen erhalten bleibt.
Und jetzt würde ich Sie noch bitten, uns Ihre Lieblingsstelle aus dem Jahrbuchbeitrag vorzulesen.
Eine Rehwebergruppe verkauft närrische Hüte, die sie wochenlang kunstvoll in Handarbeit hergestellt hat. Eine andere rührige Gruppe, früher geführt von Lucia Woller, hat einen Raritätenladen. Bei den Ständen der Singener Narrenvereine findet man närrische Basteleien, Essen und Trinken aller Art, wie Bratwürste, Schupfnudeln und Waffeln, aber auch Geschicklichkeitsspiele. Natürlich werden auch die Kinder nicht vergessen. Für sie gibt es schon immer die Wursthaspel, Kinderschminken, Ballonwettbewerb und vor allem das beliebte Kasperletheater, betrieben von der Muttersprachgesellschaft. Und ein Zügle dreht seine Runden um das Rathaus.
Last but not least möchte ich noch mit Michael Hübner sprechen. Er hat in seinem Beitrag Gustav Kellhofer, Versuch einer Annäherung, die zwei Gesichter des Unternehmers und Feuerwehrkommandanten beschrieben. Gustav Kellhofer war nicht nur Anhänger der NSDAP, sondern gilt auch gemeinsam mit Bürgermeister Bäder als Retter der Stadt Singen am Ende des Zweiten Weltkrieges. Lieber Herr Hübner, der Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit und die Beurteilung der Entnazifizierung gehören sicherlich mit zu den schwierigsten Kapiteln der deutschen Geschichte. Was hat Sie dazu motiviert, über ein strittiges Stück Singener Stadtgeschichte zu schreiben?
Zunächst ging es nur um die Frage, die an die Stadt herangetragen wurde, wie man sich an Gustav Kellhofer erinnern soll. Denn in der Wahrnehmung seiner Familie wurden seine Verdienste um die Stadt bei der kampflosen Übergabe 1945 nicht ausreichend gewürdigt. Und ich kenne als gebürtiger Singerner natürlich die Geschichte der Verhandlungen zur kampflosen Übergabe und auch des Mordes an Bürgermeister Bäder. Klar war mir auch, zur Person Kellhofer gab und gibt es in dieser Stadt durchaus sehr dezidierte Meinungen und Positionen. Diese Widersprüche etwas aufzuarbeiten, empfand ich sehr reizvoll.
Welche drei Eigenschaften beschreiben denn Ihrer Meinung nach Gustav Kellhofer am besten?
Die Unterlagen zeichnen uns ein Bild von einem Mann, der über ein beträchtliches Selbstbewusstsein oder, wie wir heute sagen würden, über ein sehr ausgeprägtes Ego verfügte. Damals hatte Singen gerade mal 20.000 Einwohner, das dürfen wir nicht vergessen. Kellhofer lebte hier seit langem, war Firmenchef mit rund 300 Mitarbeitern, war Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, später auch des örtlichen Volkssturms, war Stadtrat und wir können von sehr guten Beziehungen zu den relevanten Stellen und Personen auf der lokalen Ebene ausgehen. Er war sicherlich dadurch gewohnt, dass sein Wille etwas zählt und dass er diesen auch durchzusetzen vermag. Das verbunden mit einem gewissen Maß an Härte gegenüber anderen, aber auch gegenüber sich selbst und einer Bereitschaft, sehr vieles dem eigenen Erfolg unterzuordnen, das stellte in der Summe schon eine imposante Persönlichkeit dar.
Am Ende Ihres Beitrages stellen Sie die Frage, wie wir Nachgeborenen angesichts von Gleichschaltung und Repressalien selbst gehandelt hätten. Können Sie denn nach der Arbeit an Ihrem Beitrag diese Frage für sich selbst beantworten?
Ich bin überzeugt, wer nicht in einer Diktatur lebt oder lebte, kann nicht darüber reden, was staatliche Repression und Gewalt tatsächlich für den Einzelnen bedeutet. Unterdrückung, Rechtlosigkeit, vollständige Kontrolle sämtlicher Lebensbereiche, Spitzel und Terror und im Grunde bis weit in den Krieg hinein keinerlei Perspektive oder Hoffnung, dass sich daran je etwas ändern würde. Vor diesem Hintergrund muss man sich diesen Fragen ehrlich stellen. Hätte ich die Nazi-Ideologie geteilt? Ich bin überzeugt, nein. Wäre ich ein Mitglied der NSDAP geworden, weil man es von mir erwartet hätte, weil es viele anderen auch machten? Ich hoffe nicht. Wäre ich in den aktiven Widerstand gegangen, Folter und Tod von mir und meinen Liebsten in Kauf genommen? Dazu wäre ich wahrscheinlich nicht mutig genug gewesen. Hätte ich versucht, in dem Rahmen dieses Systems unauffällig zu sein, mein Leben zu leben, meine Familie zu schützen, wenig Angriffsfläche zu bieten und sich meiner Schwäche und meines fehlenden Mutes bewusst zu sein, manches spricht dafür.
Nun bin ich gespannt auf Ihre Lieblingsstelle aus Gustav Kellhofer, Versuch einer Annäherung.
Tatsächlich gab es in Singen in diesen Tagen wohl niemanden außer Kellhofer, der eine vergleichbare Machtposition innehatte, um sich dem absehbaren Verhängnis entgegenzustemmen. Er verband in sich eine zumindest im Singener Kontext von keiner anderen Person erreichte Konzentration von Beziehungen, Kontakten und Verpflichtungen innerhalb der Stadtgesellschaft. Während dieser Tage, in denen Angst, Unsicherheit und womöglich auch Konfusion in den Entscheidungsstrukturen der Stadt herrschten, spricht vieles dafür, dass ein Mann wie Kellhofer das entstandene Entscheidungsvakuum nicht nur aufgrund dieser formellen Positionen als Feuerwehrkommandant und Leiter des Volkssturms, sondern ebenso durch seine zupackende Art zu füllen vermochte.
Vielleicht haben Sie ja jetzt durch unseren Podcast Lust auf das neue Jahrbuch bekommen. Sie können es beim Verlag Margauplan, im Singener Buchhandel oder bei uns im Stadtarchiv erwerben. Wir freuen uns auf Sie.